Dinge, die völlig entlegen waren, beispielsweise unsere Seevögel eingenäht in eine Seerobbe. Das ist sozusagen so eine regionale Spezialität, dass wir die nicht probiert haben, aber sonst, so wie es möglich war, alles.
Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Escucha.
Hallo Ralf und hallo an alle da draußen, die zuhören. Heute ist mal wieder Bitte nicht anfassen Tag, denn es ist ein neuer Monat und das heißt, dass wir mal wieder in einem Museum waren. Und diesmal, Ralf, warst du ja unterwegs und zwar wo?
Genau, hallo. Ich möchte jetzt nicht einfach sagen, ich war in diesem und jenem Museum, sondern ich würde gerne mit einem Gedankenexperiment starten.
Okay.
Und zwar gehen wir mal einkaufen. Wir gehen in den Supermarkt.
Okay. So,
also wir nehmen erstmal unseren Einkaufskorb. Also der Supermarkt beginnt ja oft mit einer Gemüseabteilung und so weiter, ne?
Mhm.
Also da würde ich ja mal vorschlagen, wir nehmen mal einen Bund frischen Koriander, nehmen auch gleich noch rote Beete mit. Und Süßigkeiten wären vielleicht auch nicht schlecht, beziehungsweise so Knabbereien. Also ich würde dann gerne noch so ein bisschen Lakritz mitnehmen, aber auch Erbsen in Wasabi-Mantel, Mehlwürmer, Grillen. Ja, und auch zum Trinken vielleicht ein Eierlikör. Und dann noch aus der Kühltheke oder aus dem Kühlregal so eine Bärchenwurst. Das wäre doch was Schönes, ne?
Ja, die Kombination hört sich auf jeden Fall explosiv an.
Ja, aber ich meine, du kannst ja natürlich auch gern was mitnehmen, ne? Was würdest du denn da noch reinpacken?
Muss das in diese, ich sag mal, Kategorisierung reinpassen?
Ja, klar.
Ja, also ich glaube, irgendwie noch so ein richtig vergammelter Fisch, also so ein richtig billiger Hering in so einer Paprikasahnesoße, die in so einer Dose drin ist. Ich finde, das passt da noch ganz gut mit rein.
Ja. Ich glaube, du hast verstanden, worum es so geht, was da so die Gemeinsamkeiten sind.
Naja, es ist halt alles irgendwie ein bisschen Joko und Klaas-Style, ich esse so lange, bis ich mich übergeben muss, Kategorie, oder?
Ja, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Also ich war natürlich nicht in einem Supermarkt, sondern im Museum, wie du ja schon angedeutet hast. Aber das Museum, in dem ich war, das ist so ähnlich aufgebaut wie ein Supermarkt und dort gibt es eben auch Lebensmittel. Und diese Lebensmittel, die es dort gibt, sind tatsächlich auch die ich jetzt alle aufgezählt habe. Also die gehören dazu. Und zwar ist es das Disgusting Food Museum in Berlin.
Das Disgusting Food Museum in Berlin.
Mhm.
Also ein Museum über möglichst ekliges Essen.
Richtig.
Okay. Ja. Zu welcher Tageszeit warst du denn da? Vormittags, mittags? Also beziehungsweise hattest du Hunger oder nicht?
Ich hatte Hunger, ich war vormittags.
Okay.
Ja.
Hattest du danach noch Hunger?
Das kann ich später beantworten.
Okay.
Da kann ich eine kleine Anekdote dann zum Besten geben.
Das heißt, du stellst mir heute das Museum über ekliges Essen in Berlin vor.
Das klingt ja schon total eklig, skurril und auch einzigartig. Tatsächlich ist es das aber nicht. Also es gibt weltweit zwei Museen dieser Art.
Mhm. Wo ist das andere?
Das andere ist in Schweden, in Malmö.
Ah, okay.
Und das Museum, in dem ich war, das ist quasi das Franchise davon. Und betrieben wird das Museum von der Humanistischen Vereinigung in Deutschland.
Ich kenne halt diese Partei, die Humanisten. Hat es da mit denen zu tun?
Nee.
Okay.
Nee, aber es steckt in beiden halt das Wort Humanist drin. Also das ist halt schon die Gemeinsamkeit, dass die eben diese Weltanschauung des Humanismus haben.
Also quasi, dass der Mensch im Mittelpunkt von allem steht und dass das Wohl des Menschen über allem anderen steht. Ich glaube, die sind auch sehr religionskritisch, ne? Also die lehnen, glaube ich, Religion in jeder Form eigentlich ab, weil die sagen, der Mensch ist quasi das Zentrum der Welt und nicht irgendwie Gott oder irgendeine Ideologie oder keine Ahnung was, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hast du absolut den Schwarzen getroffen, es ist so. Also das ist eine Weltanschauungsgemeinschaft oder auch Interessenvertretung von nicht-religiösen Menschen.
Mhm.
Und denen liegt daran, dass sie den humanistischen Ansatz oder diese humanistische Weltanschauung gleich behandeln mit religiöser Anschauung. Also wir haben es ja in Deutschland so, dass wir zum Beispiel in der Schule Religionsunterricht haben.
Mhm.
Und die humanistische Vereinigung, die setzt sich eben dafür ein, dass es auch ein humanistisches Unterrichtsfach gibt.
Okay, Und was hat das Ganze jetzt mit ekligem Essen zu tun? Weil Menschen, die Religionen ablehnen, beschissen kochen? Oder warum geht es da ein bisschen?
Es hat mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast, dass der Mensch im Zentrum steht und dass es um das Wohl des Menschen geht. Es geht aber auch beim Humanismus darum, dass man halt jeden Menschen mit Respekt begegnet und die Würde des Menschen wahrt. Und darum geht es im Endeffekt bei dem Museum auch, dass man halt von ganz unterschiedlichen Weltteilen Essen vorgesetzt bekommt und sehr viel diese Lebensmittel, die man dort sieht, vielleicht als eklig empfindet, die aber andere Leute in anderen Teilen der Welt eben nicht als eklig empfinden.
Also gut.
Es ist so, man geht da in dieses Museum rein, das sieht auch sehr modern aus, hat halt so eine Glasfassade mit so automatisch sich öffnenden Schiebetüren. Und dann hat man links eine Theke, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, ich glaube, das war auch so in weiß gehalten, also alles wirklich sehr steril, sage ich jetzt mal, wo man Karten kauft. Und rechts hat man dann noch eine andere Theke mit Glaszylindern, in denen sich ganz unterschiedliche Dinge befinden. Mhm. Ich habe mich dort mit dem Direktor des Museums getroffen, mit Martin Völker, und bin auch gleich an diese Theke gegangen mit diesen Glaszylindern. Was damit auf sich hat, das kann dir Martin Völker mal erzählen.
Wir befinden uns jetzt hier an der Tasting Bar. Die Tasting Bar ist der wichtigste Ort im Museum, wo die Leute nach ihrem Rundgang zurückkehren an die Tasting Bar und da Dinge probieren, die sie schon aus der Ausstellung kennen. Das heißt, einen Teil der Exponate, die wir zeigen, kann man hier verkosten an der Tasting Bar. Und das wird auch sehr dankbar angenommen, um auch den Unterschied klarzumachen, dass wir eine ganz andere Form von Museum sind. Das heißt, das, was man in dem normalen, klassischen, bürgerlichen Kulturmuseum nicht machen darf, also Sachen anfassen, riechen oder Sachen sogar in den Mund stecken, das darf man bei uns. Insofern sagen wir immer so ein bisschen flapsig, wir sind die Punkband unter den Berliner Museen.
Das heißt aber, dass das ein bisschen unserem Titel widerspricht, ne? Wenn man da alles anfassen darf und bei uns darf man nichts anfassen. Aber gut, der ist ja auch ironisch gemeint.
Naja, nur so teilweise. Es ist ja wirklich in vielen Museen so, dass man nichts anfassen darf. In dem Museum ist es tatsächlich anders. Wobei man jetzt auch nicht alles anfasst oder so. Also man kriegt dann an dieser Tasting Bar die Sachen auch serviert von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter.
Und das ist dann wirklich möglichst ekliges Essen?
Naja, das ist ja sehr individuell. Das definiert ja jeder anders, was möglichst eklig ist. Also was es dort gab, sind halt eben Mehlwürmer oder auch größere Würmer, Maikäfer, Grillen, die Lakritze, die ich schon beschrieben hatte, und auch ein Rote-Bete-Saft. Und das habe ich alles probiert. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich zugeben.
Was hat dir am besten geschmeckt?
Der Rote-Bete-Saft, der war, finde ich, noch am besten.
Okay, alles klar.
Ich weiß nicht, hast du schon jemals Insekten probiert?
Ja, Grillen. Ja.
Und?
Und ich finde, mich haben die ein bisschen an Chips erinnert, um ehrlich zu sein. Die waren halt sehr stark gesalzen und sehr stark ausgetrocknet. Also ich fand jetzt nicht, dass die so einen krassen Eigengeschmack hatten. Und auch vom Mundgefühl her fand ich, waren die sehr chipslastig. Zumindest die ich damals gegessen habe.
Also ich finde es nicht wirklich lecker, so wie Chips. Aber von der Konsistenz her ist es ähnlich. Oder manchmal auch wie so ältere Chips, je nachdem was. Also so ein Mehlwurm, finde ich, der schmeckt eher so wie ältere Chips. Der ist nicht mehr ganz so knackig. Aber eine Grille ist schon ziemlich knackig, ja.
Okay. Ja.
Also die Leute sind wirklich angehalten, in diesem Museum halt sich da durchzuprobieren und dann diese inneren Widerstände da abzubauen. Mhm. Und lustigerweise gibt es auch neben dieser Theke so eine Tafel, wo dann, wortwörtlich stimmt es jetzt nicht, aber da steht im Endeffekt drauf, x Tage speifrei. Also jedes Mal, wenn jemand speit, wird dann halt wieder diese Anzahl der Tage auf null gestellt. Und ich glaube, als ich da war, waren es, glaube ich, 4 Tage oder so.
Also das heißt, vor 4 Tagen hat er zum letzten Mal jemand reingekotzt, weil er sich so vor dem Essen geekelt hat.
Ja, wobei Kotzen jetzt ein extremer Ausdruck ist, aber halt ausgespuckt, ja.
Okay.
Also ich glaube, gekotzt hat tatsächlich noch keiner.
Das klingt wirklich nach einer Punkband unter den Museen, sehr gut.
Ja, genau. Also diese Tasting Bar ist eben dieses Herzstück, wo man die Sachen eben ausprobieren kann. Und dann gibt's noch einen Ausstellungsraum, wie man es aus Museen so kennt, mit Vitrinen und Sockeln, auf denen eben Objekte stehen. Und dieser Ausstellungsraum, der befindet sich weiter hinten im Museum, nachdem man eben diese Kasse passiert hat. Und der ist, würde ich mal schätzen, vielleicht so 14 mal 14 Meter. Man startet gleich an so einer Station, wo erstmal beschrieben wird, was Ekel ist. Und anstatt, dass ich jetzt diese Tafel vorlese, habe ich auch Martin Völker darum gebeten, dass er mal erklärt, was es mit Ekel eigentlich auf sich hat.
Der Ekel ist so eine Art Grundgefühl, das mich davor warnt, Dinge zu essen, die, weil sie stark riechen oder stark schmecken oder übel schmecken, mich warnen wollen, Dinge zu essen, die verdorben sind, die im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich tot umfalle. Insofern hat der Ekel als Gefühl eine ganz wichtige Funktion.
Ja, klingt logisch, ne?
Mhm. Es ist aber auch so, dass Sachen nicht nur eklig riechen oder schmecken können, sondern die können auch sehr eklig aussehen. Und das erfährt man halt gleich am Anfang dieser Ausstellung, wo man auf so einem Tisch eine 8-Liter-Flasche sieht, so eine bauchige Flasche, in der sich so eine orange-rote Flüssigkeit befindet. Und am Boden dieser Flüssigkeit sind, ich würde sagen, Dutzende von haarlosen Mäusebabys.
Okay.
Ja, ich hatte sowas vorher noch nie gesehen und habe dann auch Martin Völker gefragt, was es damit auf sich hat. Ja, der hat mir gesagt, dass das was ganz Gewöhnliches sei.
Das ist der berühmte Mäusewein. Und so wie man ihn auf Foodmärkten oder auch in China halt kaufen kann, für die innere Anwendung, aber auch für die äußere Anwendung, auch gegen Asthma, Lebererkrankungen wird das eingesetzt. Also ein Produkt, was jetzt nicht nur besticht durch einen bestimmten Geschmack, sondern auch einen medizinischen Beiwert hat, über den wir also gar nicht richten wollen. Also dass das Kraft des Glaubens vielleicht wirkt, aber eigentlich nicht nachgewiesen wirken kann.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sieht es folgendermaßen aus. Das ist Wein, in dem Mäusebabys unten drin sind, die da quasi eingelegt werden, wie sonst irgendwie ein Rumtopf, wo Früchte in Rum eingelegt werden. Und da sind es quasi Mäusebabys, die in diesem Topf da, also in dieser Karaffe oder was da drin sind. Und dieser Kombination aus Wein und Mäusebabys wird in der traditionell chinesischen Medizin heilende Wirkung zugesprochen.
Mhm, genau.
Wow.
Ja, es wird gleich noch mehr wow, weil ich habe ja noch gar nicht gesagt, diese Objekte, die man da sieht, die sind alle echt. Also es ist wirklich so, dass man da diesen echten Mäusewein auch hat.
Okay.
Das heißt, es sind da wirklich tote Tiere drin. Aber Martin Völker hat mir versichert, dass für das Museum kein Tier sterben musste. Also es waren dann schon bestehende Produkte, die irgendwie bekommen hatten.
Ja, klingt super eklig.
Ich war da auch sehr dankbar, dass Martin Völker mich da so durchgeführt hat, weil die Infotafeln, die man bei diesen Objekten findet, schon relativ knapp sind. An sich finde ich das ja gut, dass nicht zu viel Text an den einzelnen Objekten zu finden ist. Was Martin Völker zum Beispiel gemeint hat, dass er diese heilende Wirkung da so kritisch sieht, das findet man bei den Tafeln halt nicht.
Was gab es denn noch für, abseits vom Mäusewein, für Sachen, die dich da besonders beeindruckt haben?
Ja, es gab eine beeindruckende Sache, von der ich dachte, dass es gar nicht eklig wäre, weil es ja wirklich was Traditionelles bei uns eigentlich schon ist, nämlich der Eierlikör.
Hey, du weißt, dass ich wenige hundert Meter neben Deutschlands größtem Eierlikörproduzent wohne. Das ist ja ein Bonner Urgestein. Aus Bonn kommt Eierlikör.
Aha. Nee, wusste ich tatsächlich nicht.
Okay, aber das heißt, ich bin kein Eierlikör-Fan und du wirst mir jetzt sagen, dass das auch noch super eklig ist.
Und zwar, dass es für Martin Völker super eklig ist.
Ausschlaggebend war eigentlich so eine eigene Kindheitserfahrung, die ich hatte. Auch in meiner Familie war es so, dass Eierlikör so ein Lieblingsprodukt war und nach dem Essen oder sonntags zur Kaffeetafel gab es Eierlikör. Im besten Fall trinkt man in Deutschland den Eierlikör aus so kleinen Schokobechern oder aus so kleinen Waffelbechern. Dann isst man danach den Becher mit. Im schlechteren Fall trinkt man ihn aus ganz normalen kleinen Schnapsgläsern. Und da der so schlunzig ist, der Eierlikör, geht beim Trinken nur die Hälfte raus. Und was macht man, wenn aus einem kleinen Glas nur die Hälfte rausgeht? Man fängt an, mit großen Zungen kleine Gläser auszulecken. Das fand ich früher als Kind schon derartig schlimm und widerlich. Sah wirklich fürchterlich aus. Was mich auf die Idee gebracht hat, den Leuten hier zu zeigen, dass der Ekel gar nicht in dem Produkt immer nur drinstecken muss, sondern auch in der Art und Weise, wie wir mit dem Produkt umgehen. Also beispielsweise, wie wir den Eierlikör trinken.
Okay, jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Ich dachte irgendwie, dass jetzt irgendwie kommt, dass Eierlikör in Wirklichkeit von fermentierten Eiern hergestellt wird, die irgendwie 3 Jahre in der Sonne rumliegen. Aber es geht ihm wirklich nur darum, dass quasi ein Produkt, was an und für sich vielleicht semi-eklig ist, durch den Konsum zu was voll ekligen wird.
Wobei es ja tatsächlich in der Ausstellung auch so ist, dass es kein normaler Eierlikör ist, sondern Eierlikör aus Straußeneiern.
Straußeneiern.
Ja, ja.
Schmeckt der dann anders?
Ich habe ihn nicht probiert und ich habe auch nicht gefragt. Das weiß ich daher nicht.
Mal ganz ehrlich, hast du schon mal einen Eierlikör pur getrunken?
Ja.
Ich nicht.
Ich finde, der passt halt sehr gut zu Kuchen. Aber nicht nur im Kuchen, sondern auch zum Kuchen, finde ich. Und man darf ja nicht vergessen, Eierlikör, der hat auch Alkohol. Also da kannst du ja sowieso nicht so in großen Mengen trinken. Also er hat ja 20%, so gut ich weiß.
Das heißt, da gibt es ein Eierlikör aus Straußeneiern. Und ja, ich kann mir vorstellen, ich glaube, das ist echt egal, ob du Straußeneierlikör trinkst oder normalen Eierlikör. Wenn Leute den eklig auslecken, dann schaut das bestimmt ziemlich eklig aus, ja.
Also es ist ja wirklich so, dass die die Tischmanieren oder Tischsitten oder Essensgewohnheiten einfach eklig sein können. Mhm. Das kennen ja wahrscheinlich viele Leute von anderen Leuten, die einen Döner essen oder so zum Beispiel.
Ja, oder die ewig laut schmatzen.
Wobei Schmatzen stört mich persönlich gar nicht.
Oh, ich hasse das.
Gut zu wissen. Also ich fand zum Beispiel jetzt den Mäusewein, den fand ich, naja, eklig in dem Sinn nicht. Ich fand es eher schockierend. Den Eierlikör fand ich jetzt auch nicht eklig. Aber was ich wirklich eklig fand und schockierend und was wirklich das Schlimmste in dieser ganzen Ausstellung für mich war, das war eine Station, auf der so ein Plastiktrichter war und daneben war ein Glas mit dem Produkt. Und über dieser Station hat man in einer Unendlichschleife gesehen, wie dieser Trichter eingesetzt wird, um das Produkt zu erzeugen. Und das Produkt, von dem ich hier spreche, ist die Gänsestopfleber.
Foie gras. Mhm. Das kommt aus dem Französischen, ne? Und heißt da, glaube ich, ja übersetzt so viel auch einfach nur fette Gans. Ist ja eine Delikatesse. Ich meine, klar, der Name impliziert schon, dass das nicht so lecker ist. Aber weißt du, wie das dann hergestellt wird?
Also ich weiß ungefähr, wie es hergestellt wird. Und zwar spielt da eben dieser Trichter eine große Rolle. Und zwar, wie sagt man denn da, die Gänsebauern, die stecken halt diesen Trichter in die langen Hälse der Gänse rein. Und so ein Trichter, den man da gesehen hat, der ist ja fast 30 Zentimeter lang, würde ich jetzt behaupten. Und oben in den Trichter schütten die halt die Nahrung für die Gänse rein, sodass die halt dadurch direkt gemästet werden. So entsteht diese Gänsestopfleber. Und in dem Video sieht man halt sehr eindringlich, wie ein Bauer halt da einfach so routinemäßig da die Gänse an den Hälsen packt und dann die Trichter einfach reinsteckt, also Mund auf, Trichter rein, Essen rein, nächste Gans und so weiter. Und das war so unangenehm für mich, dass ich, während ich mit Martin Völker gesprochen habe, dass ich mich da wegdrehen musste, damit ich nicht die ganze Zeit dieses Video noch sehe. Also ich stand dann mit dem Rücken zu diesem Video und war echt froh drum.
Also das ist jetzt quasi eine Dimension von ekligem Essen, die auch nicht notwendigerweise lustig ist.
Ja, es ist bei manchen Sachen ist lustig, das stimmt, aber im Endeffekt geht es dem Museum halt nicht darum, dass man wie so ein Kuriositätenkabinett hat und einfach Sachen zeigt, die lustig sein sollen, sondern es soll anregen, nachzudenken.
Auch bei der Gänsestopfleber ist es so, dass der Ekel, wenn man Fleisch mag, nicht unbedingt in dem Produkt drinsteckt, sondern in der Art und Weise, wie diese Tiere hier im Zuge der Produktion von Gänsestopfleber behandelt werden. Wir zeigen auch mit so einem Video auch Dinge, die bei uns im Supermarkt, wenn da die Gänsestopfleber steht, die da nicht gezeigt werden. Und wir sagen den Leuten auch bei Führung, es gehört heute einfach mit dazu, zur Nahrungsmittelkompetenz zu wissen, wie werden bestimmte Dinge produziert. Das heißt, ich kann den Geschmack auch nicht loslösen oder das Produkt nicht loslösen von den Ausgangsprodukten, von den Lieferketten, von den Produktionsweisen und führt letzten Endes auch dazu, dass man mehr über Ernährung nachdenkt und letzten Endes durch diese Nahrungsmittelkompetenz auch mehr eine Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu treffen im Supermarkt.
Im Endeffekt habe ich mich auch geekelt für die Menschen oder über die Menschen, die das praktizieren, die dieses Produkt herstellen. Also man wird in diesem Museum wirklich sehr viel zum Nachdenken angeregt in ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel gibt es da auch eine Station, wo man ein Video sieht von Hunden, die in Käfigen gehalten werden, weil in anderen Teilen der Welt isst man halt zum Beispiel einen Hund. Also es geht halt bei dieser Station eben darum, was teilen wir denn als Nutztiere ein und was als Haustiere. Und dazu hat Martin Völker Folgendes gesagt.
Der Hund sitzt abends bei uns auf der Couch und guckt Fernsehen und wir essen die Salami. Das heißt also, irgendein Tier geht in die Wurst. Und das ist die Frage, warum ist das so? Und gestehen wir anderen Ländern zu, dass sie eine andere Einteilung haben von Nutztieren und Haustieren? Auch in anderen Weltteilen isst man keine Kühe, wie in Indien. Also das gehört halt auch mit dazu, dass unser Nachdenken über Tiere, unsere Einteilung nicht die ist, die es auch in anderen Ländern gibt oder geben müsste. Und das ist immer die Frage, wie setzen wir uns damit auseinander?
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion und eine sehr interessante Debatte. Und klar, dann sieht man einfach, dass halt unsere Essensgewohnheiten nicht nur davon, also die sind nicht universell, sondern das sind wir, also das ist ja eigentlich so ein westlich-eurozentristischer Blick, ja, dass du Schweine essen kannst, dass du Hühner essen kannst, dass du Kühe essen kannst. Aber weil wir halt irgendwie, keine Ahnung, mit Hunden oder Katzen anders verbunden sind, essen wir den nicht. Und wenn das dann andere machen, dann sind es Barbaren. Aber also es ist aber eigentlich kein Unterschied. Es sind alles Säugetiere, es sind alles irgendwie, also bis auf Vögel, es sind alles soziale Tiere irgendwie. Aber wir verurteilen die einen, aber essen dann die anderen Tiere einfach so. Das ist sehr, sehr doppelmoralisch.
Vielleicht ist es auch gar nicht so bewusst doppelmoralisch. Ich glaube, dass viele Leute sich gar nicht da so viel Gedanken drüber machen. Also ich habe mir ja auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, muss ich zugeben. Ich meine, es gilt halt als selbstverständlich, welche Tiere wir essen und welche nicht.
Als du in dem Museum warst, du hast ja gerade erzählt, dass du da sehr stark reagiert hast auf dieses Video mit der Gänsestopfleber. Ich habe jetzt zwei Fragen. Erstens, wie viele Leute waren denn da noch so mit dir in dem Museum? Und zweitens, hast du bei denen auch so Reaktionen festmachen können?
Also es waren zum Zeitpunkt, als ich drin war, vielleicht so 5 Leute dort. Und ich habe da nicht so genau drauf geachtet. Ich habe nur einen jungen Mann an der Tasting Bar gesehen, der mit den Mitarbeiterinnen gequatscht hat und auch was probiert hat. Ah nee, und zwei junge Frauen auch noch, und die das alles so recht offen probiert hatten. Was ich eben festgestellt habe, ist, dass die schon offen waren, eben neue Sachen auszuprobieren. Ob die jetzt in der Ausstellung so mit Ekel reagiert haben oder so, das kann ich gar nicht sagen.
Okay.
Aber es kostet auf jeden Fall Mut, diese Sachen zu probieren. Und für manche ist das leichter, für andere schwieriger. Und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses Museums ist es halt ein Muss. Also es ist tatsächlich so, dass die alles aus der Ausstellung mal probiert haben müssen.
Auch den Mäusewein.
Auch den Mäusewein, ja.
Und Sie haben jetzt gesagt, Sie haben jedes Ausstellungsstück hier probiert.
Genau, also weitgehend. Das heißt also Dinge, die völlig entlegen waren, beispielsweise unsere Seevögel eingenäht in eine Seerobbe. Das ist sozusagen so eine regionale Spezialität, dass wir die nicht probiert haben, aber sonst, so wie es möglich war, alles. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, weil wir erwarten ja von den Leuten, dass die Leute Mut aufbringen. Dass die Leute sozusagen Mut aufbringen, über ihren Schatten springen und bereit sind, eine neue kulinarische Erfahrung zu machen. Und entsprechend müssen wir handeln und müssen das entweder schon gemacht haben oder Leute, die neu ins Team kommen, müssen auch darauf halt vorbereitet sein, dass sie sich einmal durch die ganze Ausstellung probieren können, um das, was wir den Leuten hier abfordern, Mut, dass man den selbst schon aufgebracht hat.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Es gab Seevögel in einer Robbe eingenäht.
Ja, wie bizarr, oder?
Ja, es stellt sich die Frage, wie man Essen nicht kombinieren kann. Also, weil wer kommt denn auf die Idee und denkt sich, ey geil, ich habe einen Seevogel, was mache ich damit? Ich könnte ihn jetzt irgendwie, keine Ahnung, übers Feuer tun und dann irgendwie rösten, was weiß ich. Nee, ich nähe den in eine Robbe ein und mache dann daraus Essen. Das ist ja völlig irre.
Ja.
Ja. Aber im Prinzip ist doch Wurst im Speckmantel dasselbe wie Seemöwe in Robbe eingenäht, oder? Wenn man es mal so betrachtet.
Ja, ist ähnlich. Dieses Gericht mit diesen eingenähten Vögeln, das ist ein Gericht der Inuit. Diese Vögel, die kommen da rein und dann wird das zugenäht und dann fermentieren die da drin, in der Robbe. Und dann wird das irgendwann gegessen.
Also die Robbe wird gar nicht gegessen, die Robbe ist sozusagen einfach nur Fermentierungsbox.
Ja, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass die Robbe auch gegessen wird. Genau, und dann gab es noch was, was ich auch sehr schön fand, also es gibt da ungefähr 80 Objekte, die man sich da angucken kann und natürlich werde ich jetzt nicht alle vorstellen, aber so verschiedene Bereiche versuche ich hier vorzustellen. Und dann gibt es eben noch einen Bereich, der nennt sich der Altar of Stinky Cheese.
Das ist so eine Station, da sind 5 Käsesorten in kleinen Gläsern, die sich jeder greifen kann, den Deckel öffnen kann, um an diesem Käse zu riechen. Und da spielen sich natürlich auch mal Dramen ab vor dem Altar auf Stinky Cheese. Also die Leute, die sowieso Käse mögen, die brechen dann ein großes Juchzen aus und sagen, super, also Käse, ganz toll, jetzt ein Glas Rotwein, Stück Baguette, perfekter Tag. Und die Leute, die keinen Käse mögen, die finden das genau entgegengesetzt. Also die sagen, um Gottes Willen, der schlimmste Käse, den man sich so vorstellen kann. Es gibt aber auch die Leute, die von sich aus sagen, sie mögen eigentlich gar keinen Käse. Und wenn die an dem Käse anfangen zu riechen, sagen die, aber der ist eigentlich gar nicht schlecht. Und da wir jeden Tag immer auch andere sind als die, die wir gestern waren, gehört der Geschmack oder gehören Geschmacksfragen immer mit dazu. Und auch der verändert sich. Und das ist doch sehr spannend, sich selbst neu kennenzulernen. Und das kann man hier mit diesen Riechgläsern schon in der Ausstellung und dann etwas ausführlicher vorne an der Tastingbar.
Oh, da hast du jetzt was bei mir erwischt, weil ich hasse stinkenden Käse.
Oh, das ist doch der am leckersten ist.
Ja, das sagen alle, aber ich hasse es. Ich esse sowieso kaum Käse, aber je mehr der stinkt, desto schlimmer finde ich ihn. Also das löst bei mir wirklich Ekel aus.
Oh, das wäre genau deine Station gewesen, das sage ich dir. Weil das war so extrem. Also das war echt, boah. Weil ich liebe ja stinkenden Käse und eine Käsesorte ist der sogenannte Vieux Boulon aus Frankreich. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Da habe ich mir die Tafel auch abfotografiert und die zitiere ich dir schnell, was da über diesen Käse steht. Dieser in Boulogne-sur-Mer hergestellte, nicht pasteurisierte Käse genießt den Ruf, der geruchsintensivste Käse der Welt zu sein. Die Kühe weiden auf mit Meerwasser besprühten Wiesen, wodurch der Käse seinen ausgeprägten salzigen Geschmack erhält. Er wird 7 bis 9 Wochen lang gelagert und in Bier gewaschen. Eine wissenschaftliche Untersuchung von Käsesorten mit dem weltweit intensivsten Geruch ergab, dass Vieux Boulogne den übelsten Geruch von allen besitzt. Sein Aroma erinnert an nasse Erde, Pilze, verrottende Blätter, an einen Kuhhintern oder 6 Wochen altes Ohrenschmalz. Und an den musste ich natürlich riechen.
Warum ist man sowas? Warum?
Weiß ich nicht.
6 Wochen alter Ohrenschmalz. Und hat sich umkauen.
Also es war echt extrem. Ich kann es jetzt so gar nicht mehr beschreiben. Also es kann schon hinkommen, dass das irgendwie so war wie Ohrenschmalz oder so. Das kann schon sein. Ich weiß nur, dass ich kurz danach noch zur Tasting Bar gegangen bin, weil da wollte ich noch was anderes probieren, was Spezielles. Milbenkäse.
Ah.
Ja. Also ist ja unser Running Gag irgendwie so ein bisschen mit Milbenkäse zwischen uns privat. Es gibt halt eben einen Käse, das ist, glaube ich, sogar ein Parmesan, auf dem Milben, also diese Spinnentierchen da abgesetzt werden und die leben halt da und vermehren sich und essen ein Stückchen Käse und so weiter und scheiden aber auch dann wieder was aus und das gibt dem Käse so ein ganz spezielles Aroma. Es ist dann so beim Milbenkäse, dass man diese Milben dann vor dem Verzehr auch nicht entfernt, sondern die sind da weiterhin drauf, die leben, die krabbeln. Und diesen Käse wollte ich dann halt probieren an der Tastingbar. Und als ich den dann gegessen hatte, dann bin ich auch kurze Zeit später wieder aus dem Museum rausgegangen. Ich glaube, ich habe auch was getrunken und so weiter. Aber ich habe diesen Geruch aus der Nase nicht rausbekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der Vieux Bologne war oder der Milchkäse. Ich hatte den ewig lang drin, also wirklich mehrere Stunden. Und das war ein richtig stechender Geruch. Das war auf jeden Fall faszinierend. Eine spannende Erfahrung.
Also das ging mir doch nicht so, dass ich irgendwas stundenlang...
Also das war wirklich eklig.
Also in all dem, was du jetzt gesagt hast, Ralf, und in all dem, was ich auch von Martin Völker gehört habe, habe ich mich tatsächlich sehr häufig wiedererkannt. Und vor allem, wenn es um den Stinky Cheese geht, weil ich nämlich auch bei mir selber die Erfahrung gemacht habe, dass sich meine Essgewohnheiten und vor allem mein Geschmack eigentlich voll häufig ändert.
Aha, wie häufig?
Ich habe mir mal gedacht, dass ich jedes Mal, wenn ich mal eine längere Zeit im Ausland bin und dann auf einmal anfange, eine ausländische Spezialität zu essen, die habe ich aber eigentlich vorher gar nicht gemocht. Ich habe nie rohe Tomaten gegessen. Und dann war ich 3 Wochen in Georgien und in Georgien sind die Tomaten offensichtlich fantastisch, ich weiß es nicht. Und dann habe ich da angefangen, Tomatensalat zu essen, weil das halt eine georgische Speise halt ist. Und aus Gastfreundschaft, weil ich da privat eingeladen war, habe ich das angenommen. Und seitdem liebe ich Tomaten. Also früher, wenn jemand in eine reife Tomate reingebissen hat und diese Tomate genommen hat wie so ein Apfel und dann so reingebissen hat, da hat sich mir mein Magen aufgestellt. Und jetzt mittlerweile mache ich das auch. Was für mich das absolute No-Go ist, was ich nicht ausstehen kann, ist wie gesagt Stinkekäse, wenn das so richtig stinkt.
Also so Gorgonzola oder so.
Ja, und Schafskäse und Ziegenkäse.
Ich esse ziemlich viel Schafskäse, muss ich sagen.
Ja, vielleicht muss ich mal irgendwie, keine Ahnung, 4 Wochen in Griechenland sein und dann irgendwie darauf angewiesen sein, Schafskäse zu essen und danach knalle ich mir dann auch kiloweise rein. Ich weiß es nicht.
Ja, es scheint auf jeden Fall immer mit einem Auslandsaufenthalt verbunden zu sein.
Irgendwie schon, ja. Was ist denn jetzt dein Fazit des Museums?
Ich hatte viel Spaß in dem Museum, muss man sagen, weil es halt auch so, so hands-on ist, also dass man halt wirklich viel mit seinen Sinnen erfahren kann. Und das finde ich eigentlich immer toll, wenn es interaktiv ist. Dann bleibt es auch mehr hängen, dann hat man mehr so einen Bezug dazu. Ich fand es auch gut, dass Produkte aus dem Ausland gezeigt wurden, aber auch Produkte aus Deutschland oder aus Frankreich, also aus unseren Kulturkreisen, um halt zu zeigen, hey, der Ekel ist nichts, was nur die anderen betrifft, sondern uns auch. In manchen Fällen hätte ich mir dann schon so ein bisschen eine Einordnung gewünscht oder auch eine Art Statistik oder so, wie viele Gänse da für eine Gänsestopfleber draufgehen oder so im Jahr oder was weiß ich was. Ne? Also einfach, damit man so weiß, ist das jetzt was besonders Exotisches oder ne, so wie jetzt der Milbenkäse, das ist ja was, das wird ja jetzt nicht bei jedem Bauern hergestellt. Oder ist es was, was halt wirklich Massenproduktion ist?
Und an wen würdest du sagen, richtet sich das Museum? Also kann ich da mit einer Familie reingehen oder ist das sehr schwierig?
Nein, ich würde sagen, mit einer Familie ist super. Also es bietet sich total an. Da kommen auch Schulklassen hin in das Museum. Das ist ja auch dadurch, dass man diese Sachen auch sieht und probieren kann, ist das ja sowieso sehr niedrigschwellig aufgebaut. Und es sind ja nicht zu lange Texttafeln, man kriegt Führungen. Ich glaube, es ist echt für alle Altersgruppen eigentlich ganz gut geeignet. Man muss halt eine gewisse Offenheit mitbringen.
Super, dankeschön.
Würdest du da reingehen?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube auch, dass du das selten hast, dass du so viele verschiedene Reize in einem Museum hast. Also optische Reize, vielleicht auch akustische Reize, diese Geruchsreize und die Geschmacksreize. Also das heißt, wenn du da reingehst, das ist ja eigentlich so, wenn du überlegst, wie viele verschiedene Dimensionen deiner Wahrnehmung da angesprochen werden, ist das ja schon cool. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn ich mal wieder in Berlin bin, dass ich mir das angucke.
Also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Wieder mal danke fürs Zuhören, Lukas. Und auch an alle Zuhörer, die jetzt so lange durchgehalten haben. Hast du denn schon so einen kleinen Tipp, wohin es das nächste Mal geht, Lukas? Weil da bist ja du wieder dran.
Ja, das nächste Mal geht's nach Mainz. Und da werden wir uns über ein Objekt unterhalten, was die Weltgeschichte wahrscheinlich so geprägt hat wie kaum ein anderes. Und wir werden uns auch mit einem Museumskurator unterhalten, der, glaube ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich würde behaupten, der ist unter den Top 5 der ältesten Museumsdirektoren Deutschlands. Wahrscheinlich sogar der älteste.
Ach, ja. Muss ich jetzt warten. Würde mich natürlich interessieren, wie alt er ist. Aber ja. Okay. Ja, bin ich gespannt. Auch weil dieser Teaser so sehr allgemein war. Es kann ja wirklich alles sein, dieses Objekt.
Tja.
Bevor wir euch jetzt alle entlassen, möchten wir kurz noch darauf hinweisen, dass wir ab sofort bei Steady sind. Das heißt, ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, weil wir ja alles ehrenamtlich machen. Also wir reisen ja zu den Museen ehrenamtlich hin, nehmen da diese Fahrtkosten und so weiter auf uns. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, dann guckt doch mal bei Steady vorbei. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer wieder über Feedback.
Und Weiterempfehlungen. Und wenn ihr noch irgendwas habt, ihr könnt uns natürlich jederzeit eine Mail schreiben. Ihr könnt uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und dann freuen wir uns auf nächsten Monat mit dem nächsten Museum.
Ja, macht's gut.